Morgen. Zweimal in 4 Wochen. Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Ich habe es nicht gedacht. Wir machen auch eine Pause jetzt in nächster Zeit, das kann ich euch schon mal sagen. Ich habe euch was mitgebracht. Ich mache das am Anfang in der Predigt ja ganz gern, dass ich ein Bild mitbringe, das so ein bisschen den Rahmen setzt, wie wir Gemeinde oder wie die Predigt, wie wir das sehen. Und was ich heute mitgebracht habe, ist das Thema Ruhe. Und wir kommen aus einer Zeit bei uns in der Gemeinde, wo wir uns ganz viel damit beschäftigt haben, welche Auswirkungen hat das Evangelium, welche Auswirkungen haben das, wie wir mit Jesus leben, welche Auswirkungen hat das auf mein eigenes Leben, aber auch auf die Menschen um uns rum. Das ist so ein bisschen das Setting, in dem wir in Ludwigsburg unterwegs waren. Und was ich euch mitgebracht habe, ist folgendes Bild. Wenn es will. Rauf oder runter? Runter ist es. Das ist mein Sohn Moses, der da mit einem Smiley verdeckt ist. Meine Predigten landen in Ludwigsburg immer im Internet. Entschuldigung. Deswegen kommen wir mal zurück. Max, kurz auf das Foto bitte, wenn das geht. Deswegen hier unkenntlich und die Begebenheit, die hier stattgefunden hat, war, ich war mit meinen Jungs am Spielplatz und wir kommen auf diesen Spielplatz. Und alle Kinder spielen so für sich. Die Eltern sitzen drumherum auf den Bänken, alle am Handy natürlich. Und jedes Kind spielt für sich. Und ihr könnt jetzt alle verächtlich schauen, alle, die schon älter sind und denken, ich bin ja nie am Handy. Ihr wärt es als Eltern auch gewesen, so viel dazu. Aber auf jeden Fall kommen wir auf diesen Spielplatz und die Jungs und ich, wir fangen an, Staudamm zu bauen. Da hinten gibt es einen Brunnen. Gibt es einen Staudamm und wir bauen und dann bauen wir hier eine Brücke rein und da kann ein Auto drüber fahren und wir bauen und wir bauen und wir bauen. Und das, was wir gebaut haben, das, was wir gemacht haben dort, hatte zur Folge, dass peu à peu, Stückchen für Stückchen, immer mehr Kinder mitgebaut haben. Ein paar haben bei uns direkt mitgebaut, ein paar haben flussabwärts mitgebaut, haben den Kanal verlängert, andere haben oben gepumpt. Und dann ging es weiter und auf einmal kamen die Eltern dazu, die Väter kamen dazu, die Kinder kamen dazu und nach so einer Stunde Staudamm bauen hat der ganze Spielplatz, alle Kinder, die rundherum waren, mitgebaut an diesem Projekt. Es geht noch viel, viel weiter, da sind noch sicher 10 Meter flussabwärts Staudamm und verschiedenes Zeugs gewesen. Und meine Idee oder Gottes Idee von Gemeinde ist genau, dass wir da hinkommen. Dass wir anfangen, als Gemeinde, als Kirche, als Menschen, als Familien, als Einzelpersonen, Gottes Auftrag zu tun, ihm nachzufolgen, zu machen und zu tun, zu glauben. Und ich glaube, es hat so eine Strahlkraft, so eine Kraft, dass Leute denken, oh, da will ich mit dabei sein. Und die Kinder sind die Ersten, die sich trauen. Die haben die wenigste Hürde und irgendwann ist es einfach Anziehungspunkt. Und ich glaube, da wo Gott am Werk ist, da wo der Heilige Geist wirkt, da ist immer Attraktion, da ist immer Anziehung. Kein Mensch denkt, oh, das will ich nicht in meinem Leben. Wir haben in der Evangeliumsreihe darüber gesprochen, dass uns sein Evangelium, sein Wort, sein Wirken macht uns demütiger, macht uns barmherziger, macht uns geduldiger, macht uns liebenswürdiger, macht uns widerstandsfähiger. Das alles tut Gott in uns, wenn wir ihm nachfolgen. Stückchen, jeder auf seinem eigenen Weg, das eine mehr, das andere weniger. Aber wer hätte nicht gern einen Arbeitskollegen oder einen Ehepartner, der diese Attribute hat, der geduldig ist, der barmherzig ist, der liebend ist? Wenn wir anfangen, Jesus nachzufolgen, ernsthaft nachfolgen, in seine Schule gehen, Auszubildende sind bei Jesus, dann hat es diesen Effekt. Dann sind wir statt auf dem Berg, dann sind wir wie ein Magnet auf einem Spielplatz, der davor noch Chaos war und jeder in Isolation gelebt ist. Und das wollen wir heute Morgen machen. Wir wollen uns eine Sache anschauen, die ich glaube in unserer Zeit so elementar ist. Und das ist Ruhe. Was ist Gottes Idee von Ruhe? Wir sind in der Urlaubssaison und ich habe mich gefragt, wie geht eigentlich Urlaub? Beim Buchen habe ich gemerkt, es ist gar nicht mehr so klar in meinem Leben oder für mich nicht mehr so klar, was ist mir wichtig. Ich habe Hotels rausgesucht und der eine mag vielleicht Actionurlaub mit Bewegung, der andere braucht Kultur, der dritte braucht Strand und einen Pool und am besten nichts tun und lesen. Und der vierte bleibt eigentlich am liebsten zu Hause, weil da ist es schon am schönsten. Und anstrengend ist es auch mit dem Urlaub und mit dem Buchen und so. Und nach den ganzen Bucheskapaden der letzten Wochen und nicht wissen, wohin und was kostet was, war ich schon so, ey, komm, wir bleiben zu Hause, mir reicht's. Und Urlaub mit Kindern ist ja sowieso Alltag woanders, mit erhöhtem Schwierigkeitslevel. Es ist im Prinzip das Gleiche in grün, bloß halt schwieriger. Und dann habe ich mich gefragt, hey, hat Jesus eigentlich Urlaub gemacht? Hat Jesus Urlaub gebraucht? Wie hat Jesus Erholung und Ruhe gefunden, die nicht nach 2 Minuten wieder weg ist? Und wann ist der richtige Zeitpunkt für so einen Urlaub? Wann ist der richtige Zeitpunkt für Ruhe und für Erholung? Ich glaube, dass Aufmerksamkeit, ständiges Getriebensein, ständiges Ansein, es ist die größte Herausforderung, mit die größte Herausforderung, die wir haben in unserer Zeit. Wann komme ich zur Ruhe? Wann ist der richtige Zeitpunkt für Ruhe? Ich hatte eine Kollegin bei meinem alten Arbeitgeber. Es ist wahrscheinlich eine der dienendsten Personen, die ich kennengelernt habe. Zu 99% gut drauf. Eine wahnsinnige Aufopferung, ein wahnsinnig dienendes Herz. Ich durfte mit ihr mein Büro teilen und man hat richtig gesehen an ihrer Reaktion, oh, jetzt ist es Zeit für Urlaub. Jetzt ist es Zeit für Ruhe. Man wird reizbar, man wird überempfindlich, man wird vielleicht ruhelos. Der ein oder andere verspürt vielleicht so ein Workaholic-Dasein. Der ein oder andere verspürt vielleicht nichts mehr, weil man gefühllos wird. Man hat ungeordnete Prioritäten. Man vernachlässigt den eigenen Körper, des Schlafs, Essen. Man hat so Fluchtverhalten in gewisse einfache Mechanismen. Man vernachlässigt sein geistliches Leben. Man isoliert sich. Das sind Früchte von Ruhelosigkeit. Das Gegenteil von Ruhe ist es Getriebenheit. Getrieben, rastlos. Und ich habe den spannenden Satz gelesen und auch die Woche gebraucht oder vergangene Woche. Der heißt, Rastlosigkeit ist der Feind von Beziehungen. Und immer wenn ich dieses Predigt einen richtig guten Satz oder einen richtig guten Gedanken habe, dann kommt er wahrscheinlich nicht von mir, sondern hiervon. Ich habe ein sehr gutes Buch gelesen, das ich euch empfehlen kann, Das Ende der Rastlosigkeit von John Mark Comer. So ein bisschen zur Quellenangabe, weil ich das immer spannend finde oder auch wichtig finde, meine eigenen, also die Gedanken, seine Gedanken nicht als meine auszugeben. Aber er sagt, Rastlosigkeit, Getriebenheit ist der Feind von Beziehungen. Der Feind zu einer Beziehung zu Gott ist, wenn ich die ganze Zeit nur mein eigenes Ding mache und nicht zur Ruhe komme. Aber auch zu Menschen ist es der Feind der Beziehungen. Wenn ich nur gestresst zu Hause bin, wenn ich nur rastlos bin, wenn ich nie da bin, nie Fokus habe, keine Beziehung baue mit meinem Kind, was wird das für eine Beziehung sein? Wenn ich am Spielplatz sitze, am Handy, habe ich keine super Erinnerung an einen richtig coolen Staudamm mit Brücke, wo Autos drüber fahren können. Diese Erfahrung habe ich nicht, wenn ich am Handy sitze. Die Frage ist also, wie kommen wir in eine göttliche Ruhe? Wie kommen wir in eine Ruhe, wo ich erquickt bin, wo ich von Gott aufgeladen bin, wo ich zu ihm kommen darf? Ich habe vor 4 Wochen, als ich da war, ganz kurz über diesen Psalm 23 gesprochen und über das Bild von Gottes Tisch. Und da sagt Gott, ich will dich erquicken. Er lagert mich auf grüne Aue, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele. Ich muss am Tisch sitzen, damit Gott einschenkt. Ich muss bei ihm zur Ruhe kommen, um seine Sicherheit zu spüren. All das, was dieser Psalm 23 uns verspricht, es geht nicht, wenn wir getrieben sind, wenn wir gehetzt sind. Wenn ich blindlings durch dieses Tal laufe, merke ich nicht, wie er mich leitet. Gott hat tiefe Ruhe in unsere Welt hineingewoben. Sie ist schon Teil der Schöpfung. Und das ist mein erster Punkt. Warum verspüren wir sowas wie eine Sehnsucht nach Ruhe? Weil Gott sie in unsere Welt hineingewoben hat. Wenn wir uns anschauen, ganz zu Beginn der Welt, Genesis 1, da steht, Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war gut, sehr gut am sechsten Tag und es wurde Abend und es wurde Morgen und es war der sechste Tag und so wurde der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Wir sind noch mitten in der Schöpfung. Gott schafft, bringt Ordnung ins Chaos. Es war Tohu wa Bohu. Gott schafft Ordnung, er trennt Wasser von Land, er trennt Himmel von Erde. Er schafft alles. Und dann bringt er Ruhe hinein. Es war der sechste Tag und so wurde Himmel und Erde und all ihr Heer vollendet. Und dann in Vers 2, Gott vollendete am siebten Tag sein Werk. Nicht am sechsten Tag war es vollendet, nein, am siebten Tag vollendete er sein Werk, das er gemacht hatte. Er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Diese Sehnsucht nach Ruhe, die wir haben, die in uns steckt, wo wir merken, ey, das ist nicht gut. Gott hat sie in diese Welt hineingewoben von Anfang an. Es ist der heilige Tag. Und ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, mir ganz lang nicht. Alle Tage enden im Paradies. Alle haben einen Morgen und einen Abend. Der siebte Tag, der vollkommene Tag. Es wird nicht beschrieben, dass er anfängt und endet. Gottes Idee vom Paradies, Gottes Idee vom Urzustand der Erde, wie er sich's gedacht hat, wie er gedacht hat, so sollen die Menschen leben, war sechs Tage was tun und dann eine siebtägige Ruhe und Heiligkeit. Es wird nicht beschrieben, dass dieser Sabbat endet. Und da hinein werden die Menschen geworfen. Sie werden geschöpft, hineingeboren in diesen Sabbat, in dieses Paradies. Und wir wissen, oder viele von uns wissen, da ist es leider nicht geblieben, die Menschen sind wieder ausgezogen aus dem Paradies, es war nicht vorbei, aber Gottes Idee von Ruhe, es ging weiter. Und ein paar Kapitel später und viele Wirren in der Bibel hoch und runter, sagt Gott noch, bevor Mose hinunterkommt vom Berg Sinai, sagt er Folgendes, und das finde ich auch so schön. Der Herr redet zu Mose und sprach, du aber rede zu den Söhnen Israels und sag ihnen, haltet ja nur meine Sabbate. Er extra, bevor er nochmal absteigt vom Berg, sagt Gott zu Mose, hey, nochmal zur Erinnerung, die 10 Gebote hast du und ihr habt ganz viel an Geboten und an Richtlinien bekommen, wie ihr euer Leben leben sollt. Aber denkt nochmal dran, haltet ja nur meine Sabbate, denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch. Für alle eure Generationen, damit man erkenne, dass ich der Herr es bin, der euch heiligt. Der Sabbat, die Ruhe, also Gott sabbate, ist er ruhte. Sabbat, die Ruhe, es ist ein Zeichen zwischen Gott und seinen Leuten. Ich weiß nicht, wie attraktiv es für uns ist oder für andere ist, wenn sie uns anschauen und wir merken, boah, dieses Christsein, es ist ziemlich stressig. Ich muss ganz schön viel machen. Es ist, diesem Jesus hinter, die sind alle so gestresst. Die kommen nie zur Ruhe. Die sind ja wie alle anderen. Ob ich in die Firma schaue oder in die Kirche, die sind alle kurz vorm Burnout. Aber Gottes Idee für seine Leute, Sabbat und Ruhe. Als Erkennungsmerkmal für seine Leute und er heiligt durch den Sabbat. Der Sabbat, er hat eine unfassbare Sprengkraft. Der Sabbat, 7, er drückt auf Pause jede Woche. Aber alle 7 Jahre, die Potenz vom Sabbat, werden die Sklaven freigelassen, es werden Schulden vergeben und das ganze Land darf ruhen. Die Äcker werden im 7. Jahr nicht bestellt. Die Mönche haben es dann wieder entdeckt, super, die Fruchtbarkeit der Böden geht hoch. Und alle 7 mal 7 Jahre kommt die ultimative Ruhe. Das Jubeljahr. Wenn jemand sein Land verkaufen musste aus Schuld, es geht zurück zur Familie. Wer sich verschulden musste, versklavt war, alles wird im Jubeljahr zurückgedreht. Stellt euch das mal vor, wir hätten keine Milliardäre, die noch so viel Geld hätten, dass sie es nie im Leben ausgehen können und wir hätten keine Leute, die bis aufs Bodenloseste arm sind. Soziale Gerechtigkeit war in Gottes Idee der Ruhe mit eingebaut. Der Sabbat, er ist Teil der Feste und Feiertage. Und die Idee war, fürs Volk Israel, da wo Gott das reinspricht, kommt mit mir mit. Ich führe euch heraus aus Israel, ich führe euch heraus aus der Sklaverei, aus der Getriebenheit, wortwörtlich, weil hinter ihnen jemand stand, der sie angetrieben hat zum Arbeiten, hin in ein Land der Ruhe, wo Milch und Honig fließt. Auf diesem Weg sind Mose und die Israeliten. Und das ist jetzt alles schön in der Theorie. Ich glaube, ihr wusstet es auch. Ich setze es voraus, dass ihr wisst, wie wichtig Ruhe ist. Wie wichtig göttliche Ruhe ist in unserem Leben. Die spannende Frage ist doch, wie kriege ich es unter in meinem Leben? Wie wird das praktisch? Und ich schaue dann ganz gern auf Personen, die manchmal in Leitungsfunktion sind in der Bibel. Und ich schaue mir an, ey, wie machen die das? Wie hat ein Mose das gemacht? Weil kurz nach dieser Stelle kommt eine Stelle, wo es Moses so richtig Stress hatte. Eine der intensivsten Erfahrungen mit Gott macht dieser Mose. Er ist am Berg Sinai oben. Er bekommt Gebote. Er ist wochenlang da oben. Er ist in der Gegenwart Gottes. Er spricht, das Volk Israel hat Angst, sie sind unten und Mose kommt herunter, er hat die 10 Gebote in der Hand, die Steintafel. Gott gibt ihm noch das mit den Sabbaten auf den Weg. Josua an seiner Seite, sie kommen herunter und Josua sagt, oh, ich glaube, das ist Kriegsgeschrei. Unserem Volk geht's nicht gut. Aber nein, es war kein Kriegsgeschrei, es waren Freudengesänge. Was macht das Volk? Sie beten das goldene Kalb an. Zuerst schaffen sie es, sie schaffen sich eine Götze. Das, was das Volk ein paar Tage vorher mit Gott vereinbart hat, es gibt nur einen Gott, schon reißen sie es ein. Und Mose, er ist dabei, ein Fundament zu legen für ein Volk. Er hat die intensivste Erfahrung, er will eine Kultur schaffen für ein Volk, das 400 Jahre lang in der Wüste war, die ägyptisch durch und durch waren von ihrem Denken, von dem, was passiert. Er ist verantwortlich für so viele Menschen. Er hat diesen Auftrag Gottes, sie ins gelobte Land, ins heilige Land der Ruhe zu führen. Und er kommt runter und nichts läuft nach Plan. Mose, er hat diesen Auftrag, aber nichts passiert. Das ist die größte Stresssituation. Stellt euch das vor. Du erlebst den großen Gott, der einen Auftrag gibt und sagt, das ist dein Ding für dein Leben. Und es funktioniert überhaupt nicht. Wie kommt dieser Mose zur Ruhe? Zuerst kotzt er sich mal aus, sage ich jetzt ganz profan. Er sagt Gott, Herr, du hast mir den Auftrag gegeben, dieses Volk nach Kanaan zu führen. Du hast gesagt, lesen es in Exodus ab Vers 12 steht, Mose sagt zum Herrn, du hast mir den Auftrag gegeben, dieses Volk nach Kanaan zu führen. Du hast mir nicht gesagt, wen du mit mir schicken willst. Du hast gesagt, dass du mich kennst und dass du mir freundlich gesinnt bist. Wenn dem wirklich so ist, dann zeig mir doch, was du vorhast, damit ich dich besser verstehe und merke, dass du mir freundlich gesinnt bist. Denk doch daran, dass dieses Volk dein Volk ist. Der Herr antwortete ihm, ich selbst werde mit dir gehen und will dir Ruhe verschaffen. Mose, er hat einen klaren Auftrag, er verspürt den Auftrag, aber er lebt in dieser Spannung, dass er sagt, mir fehlen die Infos. Wer soll überhaupt mitgehen? Wie soll das weitergehen? Und dann stellt... Und dann sagt Gott, noch zurück bitte. Ich bin ein bisschen mehr durcheinander. Max, zurück auf da, wo wir waren. Auf Exodus 33, Vers 12. Auf jeden Fall fragt man sich doch, wie findet dieser Mose Ruhe? Wie lebt man diese Spannung? Wie lebt man dieses Leben in all dem Stress? Und Gott sagt, ich schenke dir Ruhe. Ich schenke dir einen Platz, wo du dich niederlassen kannst. Und ich finde es so spannend zu sehen, was Mose tut, bevor er da hinkommt. Bevor er diese Fragen stellt, sagt Gott nämlich, ihr Israeliten, ihr seid so halsstarrig, ihr seid so stur. Wenn ich noch einen Schritt mit euch gehe, richte ich euch in Grund und Boden, werde ich euch vernichten. So sehr, sagt Gott, es reicht mir. Und Mose, er fleht und er kommt und er bittet. Und irgendwann sagt Gott, okay, zieht ihr los, ich schicke einen Engel voraus. Ich schicke einen Engel voraus, der schafft euch alles aus dem Weg, ihr könnt in das Land, aber ich gehe nicht mit euch. Und Moses erlebt in der Spannung, und was tut er dann? 33, Vers 7. Sorry, ich drücke mir in die falsche Richtung. Mose nahm nun ein Zelt und schlug es außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich, und nannte es Zelt der Begegnung. Und es geschah, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Und es geschah auch, so oft Mose zum Zelt hinausging, dann standen alle Leute auf und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes und sahen Mose nach, bis er das Zelt hineinkam. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Und der Herr redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und das ganze Volk erhob sich und warf sich nieder. Und jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er, Mose, ins Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. In der großen Herausforderung, in der dieses Volk steckt, in der großen Spannung, in der Mose steckt, was tut er? Er nimmt ein Zelt raus aus dem Trubel und macht dort eine Stätte der Anbetung. Ihr müsst euch vorstellen, nach dem goldenen Kalb hat Gott und auch Mose befohlen, dass die Leviten durchgehen und die töten, 3000 Mann töten, die mit beim Götzendienst gemacht haben. Die haben Freund und Bruder umgebracht. Was glaubst du, was das für eine Stimmung in diesem Volk war? Was da für eine Kultur war? Was da für eine Anspannung war? Das Volk, es begeht Buße. Es tut Buße. Und in diesem ganzen Trubel nimmt Mose dieses Zelt heraus aus dem Trubel, außerhalb des Lagers, und sagt, hier möchte ich zu Gott kommen. Ich brauche diesen Ort der Ruhe. Ich brauche diesen Ort der Anbetung. Und Josua, der spätere Führer des Volkes, ich glaube, das ist einer der schönsten Einblicke in seinen Charakter. warum er der Führer ist, der er geworden ist. Warum er der Leiter ist, der er geworden ist. Man liest so oft, er war an der Seite Mose, er ist ihm nicht gewichen, er hat mit ihm gekämpft. Aber sein Diener Josua, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Und diese Zeit im Zelt, wo alle hinausgingen aus dem Trubel, diese Zeit des Zeltes hat Mose zu der Stelle geführt, die wir gerade gelesen haben, dass er Gott sagt, Gott, wir gehen hier nicht weiter, wenn du nicht mitgehst. Es macht keinen Sinn, mit deinen Engeln zu gehen, auch wenn sie uns alle Völker wegräumen. Eigentlich wäre es ja die Chance gewesen. Aber Mose hat durch diese Zeit erkannt, ich und wir müssen mit Gott gehen. Sag mir, was ist dran für uns? Alle Schritte, alles Wünschen, alles Bitten, das sind 12 Vers 9, Max, sorry, von 12 Vers 9, alles, was er sich wünscht, zeig mir, was du vorhast. Geh du mit uns. Woran soll man erkennen, dass du mit uns bist? Sei du bei uns. Alles, was Mose sich wünscht, es kommt aus diesem Gebet und es zeigt auf die Gegenwart und die Nähe, die sich Mose wünscht zu Gott. Er hat es verstanden. Raus aus dem Trubel. Ich nehme mein Zelt, raus aus dem Trubel und ich begegne Gott. Seine Wünsche, sein Bitten, es stimmt Gott um. Er sagt, geh mit uns. Und was sagt Gott? Ich gehe mit euch. Und Mose hört nicht auf und sagt, erklär mir den Weg. Und Gott sagt, ich gehe mit euch. Und Mose, er endet damit, dass er sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr antwortet ihm, ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen und will meinen Namen der Herr vor dir ausrufen. Ich will meinen Namen vor dir ausrufen. Ich schenke meine Gnade und mein Erbarmen, wem ich will. Gottes Ruhe, die er Moses zusagt, diesen Platz zu lagern, sie wird durch seine Gegenwart, durch seinen Frieden, durch seine Nähe mitten im Alltag möglich. Mose erfährt diese Ruhe, erfährt diese Klarheit durch die Wüste mitten im Leben, weil er sich herauszieht und ein Zelt baut außerhalb des Trubels. Jesus er sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und vor eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie von euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Und das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich euch zu tragen gebe, ist leicht. Ein zweiter Gedanke, den uns Jesus mitgibt, den ich euch mitgeben möchte, denn Jesus mitgibt, ist, dass er sagt, da wo ich bin, da wo ihr meiner Lebensweise folgt, weil das genau bedeutet Joch. Jesus, er war Rabbi, Jesus war Lehrer, er war Mensch, er war Messias, aber für die Menschen der damaligen Zeit war er erstmal ein Rabbi, ein Wanderprediger. Und jeder Rabbi, jeder Lehrer zu dieser Zeit hatte ein Joch. Es war ein geflügeltes Wort. Und jeder Rabbi hatte sein Joch. Und das Joch ist die Art und Weise, wie du die Tora liest, wie du das Alte Testament liest, wie du die Gebote Gottes interpretierst und die Art und Weise, wie man Mensch ist. Das ist das Joch. Die Idee von Ehe, von Scheidung, von Gebet, von Geld, von Streit, von Sex, von Arbeit, von sich selbst sein. Wie schultert man die Last des Lebens? Das ist das Joch. Jeder Rabbi hatte sein Joch. Du bist ihm nachgefolgt und so wie er gesagt hat, dass du leben sollst, das war das Joch, das du zu schultern hattest. Wenn du das Joch der Pharisäer auf dir hattest, war das ein sehr hartes Joch, ein sehr schwieriges Joch, weil du hattest sehr viel zu tun. Das Revolutionäre an Jesus war auch, dass er gesagt hat, ich habe ein sanftes Joch. Wenn du mir nachfolgst, lege ich dir ein sanftes Joch auf und du wirst Ruhe haben in deiner Seele. Ein Nachfolger, ein Azubi von Jesus zu sein, den Lebensstil von Jesus zu lernen, heißt mit Jesus zusammen sein, heißt zu sagen, ich werde wie du, Jesus, und das tun, was er tun würde. Wie geht also Ruhe, so wie Jesus sie getan hat? Und ich finde es so spannend, wenn man an die Versuchung denkt, und da hat mich eben dieses Buch draus geführt, ich finde es den besten Gedanken überhaupt. Wenn wir an die Versuchung Jesu denken, da steht dieser Vers, sorry Max, ich komme hier mal dazwischen. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Es ist doch so ein interessanter Satz. Weil wir denken, der Geist Gottes führt Jesus in die Wüste, damit er dort versucht wird. Und ich habe den ganz oft und ganz lang so gelesen und gedacht, oh Mann, dieser arme Jesus, jetzt hungert er und fastet er so lange und im größtmöglichen, schlimmsten Moment in dieser Fastenzeit kommt auch noch der Teufel und versucht ihn. Und Jesus war trotzdem so stark. Wow. Aber in der größten Schwäche kommt auch noch der Teufel. Das war meine Lesart von diesem Vers. Und das Buch sagt so schön, die Wüste, anderes Wort kann man auch übersetzen mit der einsame Ort, die Rückgezogenheit, die Ruhe, der ruhige Ort, ist nicht ein Ort der Schwäche, sondern ein Ort der Stärke. Wenn wir daran glauben, dass Gebet und Fasten uns gut tun, warum sollen 40 Tage, fast 6 Wochen Gebet und Fasten Jesus nicht gut getan haben? Die Zeit in der Wüste, sie war keine Zeit der Schwäche von Jesu, sondern eine Zeit der Stärke. Und wenn wir uns Markus anschauen, was danach passiert, er kommt zurück aus der Wüste, er heilt einen Tag, er ist richtig busy, es ist richtig viel los. Und der erste Markus 35 steht dann, und er suchte wieder die Ruhe. Er suchte wieder diesen einsamen Ort. Er ging auf den Gipfel eines Berges, er suchte wieder die Ruhe. Nach einem Tag, er war 6 Wochen weg, tut sein Ding, ein Tag und sofort zieht er sich wieder zurück. Der einsame Ort, unser Rückzug, ist ein Ort der Stärke. Und es ist nicht so, als hätten die Leute Jesus nicht gebraucht. Es ist nicht, als hätten sie nach ihm verlangt. Es ist nicht so, als wäre er nicht nötig gewesen. Ich habe 2 Kinder, die verlangen nach mir. Ich habe eine Ehefrau, die wünscht sich auch meine Anwesenheit. Ich habe eine Arbeit, ich habe ganz viel in meinem Leben. Und wie oft sage ich es, die Ruhe, das ist, nee. Aus der Ruhe heraus. Sabbat als Lebensstil, kleine Ruheeinheiten in meinem Tag, in meiner Woche. Ich schließe, der Sabbat, er ist gesegnet. In der Schöpfungsgeschichte werden 3 Sachen gesegnet von Gott. Es sind die Tiere, der Mensch, gesegnet und geheiligt sogar. Tiere, der Mensch und der Sabbat wird geheiligt als einziges. Der Sabbat, die Tiere und die Menschen, sie alle werden größer und vermehren sich. Die Ruhe, die im Sabbat anfängt, sie breitet sich aus in dein Leben. Das, wenn wir Sabbat feiern, wenn wir nicht konsumieren, wenn wir Ruhe halten, wenn wir Ruhe und Anbetung zusammenbringen. Die Ruhe breitet sich aus. Stellt euch vor, die ganze Welt würde wirklich einen Tag lang nicht arbeiten, nicht konsumieren, in Ruhe und Anbetung verhaften. Was hätte das für einen sozialen Impact? Alle Sklaven, gäbe weniger Nachfrage. Es würde sich ausbreiten. Sabbat, er ist der Widerstand. Deswegen war es Gott so wichtig. Er ist Widerstand gegen ein ägyptisches Sklavensystem. 400 Jahre lang haben die geschuftet und geschuftet und geschuftet und wurden getrieben und getrieben und getrieben. Und Gott war so wichtig, dass er sagt, haltet ja den Sabbat, findet ja zur Ruhe. Ruhe und Anbetung. Ich schließe mit einem Psalm 131. Ihr dürft gerne aufstehen dazu. Sabbat und Ruhe heißt auch zu sagen, ich gebe ab, ich beruhige mich. Ich beruhige meine Seele, ich beruhige mein Anstreben, ich beruhige das, was ich möchte, das, nach was ich verlange. Und im Psalm 131 steht, Herr, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz, aber schaue ich nicht überheblich auf andere herab. Ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen für mich wären. Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt. Wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter, so zufrieden ist meine Seele. Israel, hoffe auf den Herrn, jetzt für alle Zeit. Und mit diesem Gebet, großer Gott, möchte ich schließen. Mach du uns zu reifen, entwöhnten Kindern, die vor dir stehen und sagen, meine Seele ist ruhig, weil ich all mein Streben, all mein Tun beiseite gelegt habe, meine Seele beruhigt habe, zu dir komme, deiner Gnade und deiner Liebe. Und so segne du uns, großer Gott, mit deiner Ruhe heute an Sonntag, dass wir Sabbat feiern, vor dich kommen, in Ruhe und Anbetung. Dass wir Licht sein dürfen dadurch, dass wir zeigen können dadurch, dass wir zu dir gehören. Und ich bete, dass du uns heiligst durch diese Ruhe. Durch die Ruhe jede Woche, jeden Tag. Vater, ich bete, dass du uns ausfüllst mit deinem Frieden, deiner Liebe, deiner Barmherzigkeit. Amen.